Angriffe auf Bitcoin, Teil 8. UASF und UAF. Nachdem der Unterschied zwischen Hardfork und Softfork nun bekannt ist, muss noch die sogenannte User-Activated Hardfork und die User-Activated Softfork erläutert werden, damit man verstehen kann, wie die Diskussion hin und her schwingt. Das UA steht nämlich für User-Activated. Zunächst stellt sich aber eine sehr interessante Frage. Wer sind denn diese User? Nun, User im Bitcoin-Netzwerk und bei jeder anderen Kryptowährung sind diejenigen, die die Coins kaufen und verkaufen. Außerdem natürlich diejenigen, die sie ausgeben, um etwas damit zu bezahlen. Das ist ja am Ende auch der Zweck einer Währung. Dann gibt es noch die beitragenden User, diejenigen, die das System am Laufen halten und absichern, also Node-Betreiber und Miner. Zu guter Letzt natürlich auch die Dienstleister, die Exchanges und die Wallet-Betreiber, die aber am Ende alle auf irgendeinen Node zugreifen müssen, um mitzumachen. In der Bitcoin-Blockchain sind etwa 18.000 Nodes, die die aktuelle Blockchain speichern und jeweils die aktuellen Blöcke anbauen. Das sind jedoch nur die, die offen über das Internet erreichbar sind. Es gibt noch eine sehr viel höhere Dunkelziffer von sogenannten Listen-Only-Nodes. Das sind Knoten, die auch die komplette Bitcoin-Blockchain speichern, aber nur zuhören. Das bedeutet, dass man sie nicht über das Internet erreichen kann, weil sie sozusagen keinen Pieps von sich geben. Der technische Terminus ist Ping oder Unping im Deutschen. Normalerweise kann man einen Computer anpingen und dieser antwortet dann mit einem Signal, oft auch Pong genannt. Diese Listen-Only-Nodes antworten nicht, überprüfen aber sehr genau jeden einzelnen Block, so wie jede andere Node auch. Es gibt nur Schätzungen, wie hoch diese Dunkelziffer ist, die von einigen Zehntausenden bis zu einer Viertelmillion ausgehen. Die Nodes besitzen die Macht, weil sie entscheiden, ob sie einen Block von einem Miner annehmen oder wegen Verstoßes gegen die Regeln ignorieren. Die User, die die Macht haben, sind also tatsächlich die Nodes und nicht die Miner, obwohl diese nach außen auftreten, als ob sie das Sagen hätten. Dieser Umstand ist der am meisten missverstandene Aspekt des Bitcoin-Netzwerkes und sogar viele Experten sind sich diesen Unterschieds nicht bewusst. Nur weil das der Fall ist, konnte im Fall von Bcash die Pseudomacht der Miner überhaupt gebrochen werden. Wenn die Macht nämlich tatsächlich bei den Minern gelegen hätte, wäre der BIP 148 ein leerer Bluff geblieben. BIP 148, eine UASF. Die Abstimmung mit den Minern über ein Signal in den Blöcken wurde von den Bitcoin Core Entwicklern vor ein paar Jahren eingeführt, um mit den Minern zu kommunizieren und diesen Gelegenheit zu geben, ihre Mining Software vor einem Upgrade auf den aktuellen Stand zu bringen. Einem Stand, den die Core-Devs mit ihrer konservativen Art als sicher erachteten und damit eine Software zu verwenden, die zuvor ausreichend diskutiert und getestet wurde. Man wollte den Minern die Möglichkeit geben, nahtlos dabei zu sein und einigte sich auf diesen Signalmechanismus, der auch für Segwit angewandt wurde. Immerhin würde jeder Miner, der nicht rechtzeitig neue Software aufspielte, auch keine zulässigen Blöcke mehr erzeugen können und damit auch keine Belohnung und keine Transaktionsgebühren mehr einnehmen können. Damit die Verdienstmöglichkeiten der Miner also nicht geschmälert würden, wurde diese Kommunikation über ein Signaling-Bit, also eine Markierung im erzeugten Block, eingebaut. Nachdem die Miner aber nicht ausreichend signalisierten und die Diskussionen über die größeren Blöcke losging, gab es eine Gruppe von Entwicklern, die diesem Spiel nicht mehr länger zusehen wollte. Scheinbar hatten ein paar Miner kein Interesse an Segwit. Warum auch immer. Obwohl Segwit ja mehr Transaktionen ermöglicht hätte, was von den meisten Minern ausdrücklich gewünscht wurde, um mehr Transaktionsgebühren zu erhalten. Wenn jeder seinen Kaffee mit Bitcoin bezahlt, dann addieren sich die Transaktionsgebühren. Nachdem die Situation unklar war und keiner das Verhalten der Miner verstand, beschloss man zu handeln und veröffentlichte BIP 148. Wenn genügend Nodes dieses Update installierten, dann würden diese Nodes ab dem 1. August 2017 Blöcke, in denen Segwit nicht signalisiert wurde, einfach ablehnen. Wohlgemerkt, die Nodes mussten diese Software aufspielen, nicht die Miner. Das ist ein sehr wesentlicher Unterschied. Das wäre dann eine Softfork. Und zwar eine User-Activated Softfork. Eine Maßnahme, die die Miner nun zu schnellem Handeln zwang, Denn der 1. August war schon in Sicht und die Nodes wurden fleißig mit der neuen Software versehen. Wenn die Miner also nach dem 1. August 2017 noch Geld mit Bitcoin-Mining verdienen wollten, dann mussten sie lange genug vor dem 1. August 2017 SegWit signalisieren, um diese UASF zu umgehen. Damit wäre dann kurze Zeit später das ursprüngliche SegWit initialisiert worden, weil zwangsweise mehr als 95% der Miner SegWit signalisiert hätten. Das war eine böse Falle, in die die Miner stolperten. Einziger, scheinbarer Ausweg: SegWit 2x nach dem New York Agreement signalisieren, und zwar so schnell, dass die UASF nicht aktiviert würde. Im Unterschied zum originalen SegWit BIP, bei dem 95% Signaling erforderlich war, waren es bei SegWit 2x nur 80%, leichter zu erreichen. Also fingen die Miner in den Wochen vor dem 1. August schnell an, SegWit 2x zu signalisieren, und bereits 2 Wochen vor Termin waren 80% Zustimmung erfolgt. SegWit 2x wurde aktiviert und nach kurzer Zeit zogen alle mit, denn die restlichen 20% mussten entweder auch 2x aktivieren oder konnten nach dem 1. August nicht mehr minen. Eine technische Login-Sequenz wurde gestartet, die 2 Wochen andauerte. Nach dieser wurde eine Aktivierungssequenz gestartet, die wieder 2 Wochen andauerte, und danach wurde SegWit aktiviert. Da inzwischen alle Miner SegWit 2x signalisierten und damit auch die 95% SegWit-Schwelle übersprungen war, konnte das originale SegWit aktiviert werden. Es hatte zwar ein paar Jahre länger gedauert, aber letztendlich war es gelungen. SegWit läuft seitdem stabil und durch die neue Struktur hat sich der Datendurchsatz in der Bitcoin-Blockchain wesentlich erhöht. Die Gebühren sind gesunken und die Grundlage für die sogenannten Secondary Layer Solutions sind geschaffen. In der Crypto-Community gelten diese als sehr großer Durchbruch. Die Second Layer Solutions werden gleich erläutert. Zunächst soll jedoch untersucht werden, warum die Miner nicht schon 2 Jahre früher SegWit aktivierten, wenn es doch eigentlich das war, was sie wollten. To SegWit or not to SegWit, das war die Frage. Was jetzt kommt, ist zu einem großen Teil unbewiesen. Es ist zu einem großen Teil reine Spekulation und scheint dennoch der Grund zu sein, warum der ursprüngliche SegWit-Support nicht da war. Warum die Miner oder besser eine bestimmte Gruppe von Minern SegWit ablehnte. Weiter oben wurden verschiedene Motivationen in Bezug auf ein Szenario für die ISS, die Internationale Raumstation, aufgezeigt. Eine war, dass der Hersteller von Bodenfunkverstärkern Geld verloren hätte, wenn das ISS-Modul die Verbindung so verbessert hätte. Wenn also keine Bodenfunkverstärker mehr gebraucht würden, weil die ISS das viel besser und billiger erledigt hätte. Gleichzeitig wollte man aber auch dabei sein und bleiben, weil man mit dem ISS-Programm auch sehr viel Geld verdienen konnte. Dieses Dilemma war durch bewusste Verzögerungen am besten für den Hersteller zu lösen, wobei die anderen Beteiligten davon keine Ahnung hatten. Ein ziemlich ähnlich gelagertes Problem hatte auch ein Miner, der zudem auch noch selbst Hersteller von ASIC-Mining-Chips ist. Dieser Hersteller stellt diese spezialisierten Chips her und baut Miner. Er verkauft diese Miner, die Hardware also, in die ganze Welt und nimmt einen Teil der Produktion selbst in Betrieb, um eigene Mining-Farmen überwiegend in China zu betreiben. Es ist auch ein Hersteller aus China. Bis zu 30% der gesamten Hashpower des Bitcoin-Netzwerkes wurden von diesem Pool direkt oder indirekt zugewiesen. Zumindest war das die öffentlich zu ermittelnde Größenordnung. Soweit, so gut. Der Hersteller hatte allerdings scheinbar ein kleines, schmutziges Geheimnis. Da er selbst die Chips entworfen, entwickelt und produziert hatte, hatte er wohl eine kleine Hintertür eingebaut. Irgendwie konnte man die Chips wohl so ansteuern, dass der Chip schneller rechnen konnte. Um 10-15% schneller. Das hört sich nicht viel an, aber Hochrechnungen zufolge schien das einen monetären Vorteil von über 100 Millionen Dollar pro Jahr auszumachen. 100 Millionen Dollar bei einem Kurs von 3000 Dollar pro Bitcoin. Der Hersteller, der seine Chips selbst verwendete, hätte oder hat also diesen geheimen Code angewandt und sich dadurch einen höchst relevanten Vorteil ermint. Wie gesagt, bisher ist das nicht endgültig bewiesen, aber es gibt viele Indizien, dass es so gewesen sein muss.